Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Gelassenheit. Denn letztlich wollen wir heute auch mal wieder über das Thema Gelassenheit sprechen, aber ganz besonders um diesen historischen Begriff, den die Stoiker, aber auch die Epikureer dafür entwickelt haben oder genutzt haben, die Ataraxia, die Unerschütterlichkeit, so das ist wohl die direkte Übersetzung. Und warum wir das heute aufgreifen, diesen Begriff Ataraxia, einfach weil wir wahrscheinlich so ähnlich wie damals auch in der vor 2000 Jahren, 2500 Jahren, natürlich gab es damals auch schon politische Verwerfungen, Krisen, persönliche politische Krisen, Kriege. Und dass sowas kann einen schon mal aus der Ruhe bringen und sowas kann einem schon mal die Gelassenheit nehmen. Wir empfinden es halt heute, glaube ich, nochmal potenziert, weil wir halt einfach in einer Mediengesellschaft leben, in der man gefühlt alle zwei Tage eine neue Eskalationsstufe erreicht. Aber umso wichtiger ist es eben, immer wieder zurückzutreten und sich zu überlegen, wie kann ich da selbst die Ruhe bewahren? Wie kann ich Resilienz aufbauen gegen diese ständigen Krisen und gegen diese neuen Dimensionen, die wir da empfinden von Problemen? Deswegen sitzt mir hier gegenüber der Albert. Grüß dich.
Grüß dich, Jan.
Der einer der Experten ist für die zwei vorwiegenden Schulen, die diesen Begriff, ich glaube, entwickelt haben, oder vielleicht kannst du mir das ja auch erklären, haben die den entwickelt oder gab es den schon und sie haben nur nur Wege dahin entwickelt, wie man in diesen Zustand kommt, nämlich eben die Stoa oder die Stoiker, die eben für die Ataraxia der zentrale Zustand war, den man erreichen wollte, aber auch die Epikureer oder eben Epikur und seine Schule, die auch daher zur Ataraxia gestrebt haben, aber eben auf anderen Wegen dahin kommen wollten.
Oder sagen wir anders, sie hatten tatsächlich in der Theorie scheinbar ganz unterschiedliche Ziele. Aber der Weg dahin und was dann dahinter diesen Zielen steht, der war dann, zeigte unglaublich viele Parallelen, sodass man sie durchaus in der Seelenruhe wieder vereinigt sieht. Also die Epikureer sagten, das Glück des Menschen liegt in der Lust oder das höchste Ziel des Menschen, wonach er strebt, ist Hedone, wird häufig mit Lust übersetzt, kann aber auch Freude heißen. Also die bessere Übersetzung, wenn man im Epikur im Gedanklich Freude, und da kommen wir dem der schon wieder näher. Also Epikur sagte, der Mensch strebt nach Lust. Und die Stoiker sagt, nein, der Mensch strebt nach Tugend oder er findet sein Glück in der Tugend und nicht in der Lust. Und es war ein heftiger Theorienstreit. Aber dann, wenn man sieht, wie hat denn Epikur den Weg beschrieben dahin und wozu sollte das denn führen? Und sich dann auch noch fragt, ja, wozu sollte die Tugend denn führen? Dann finden wir, dass sie sich wieder vereinigen. Ja, sie sollte den Menschen glücklich machen. Also alle antiken praktischen Philosophien waren im Wesentlichen mindestens auch, wenn nicht in erster Linie, Glückslehren. Und da finden die sich dann wieder. So finden wir dann auch, kein Wunder, den Satz bei Epikur, das höchste Glück des Menschen liegt in der Seelenruhe. Und da hätte ihm kaum ein im Ergebnis kaum ein Stoiker widersprochen. Der hätte nur gesagt, das höchste Glück liegt im tugendhaften Handeln. Aber wenn ich das tue, dann erreiche ich Seelenruhe. Die berühmte Ataraxia, die Unerschütterlichkeit des Weisen als Lebensziel oder Ideal auch der stoischen Philosophie.
Also Ataraxia ist ein Synonym für Gelassenheit, für Seelenruhe, für Gemütsruhe und für dieses, ja, oder auch vielleicht heitere Gelassenheit, ne? Dass ich nicht nur ruhig bleibe, sondern dass ich auch im Angesicht von Themen wie dem Klimawandel oder von Kriegen, die ich nicht beeinflussen kann, eine heitere Gelassenheit kultiviere. Da könnte man ja erstmal sagen, ja, ist das denn überhaupt angebracht, heiter gelassen zu sein im Anbetracht von all dem, was da um uns herum passiert?
Ja, das kann man natürlich fragen. Und ich denke immer, man sollte das nicht übersehen, was die Welt neben all der Freude und neben all dem Schönen auch zu bieten hat, nämlich Schreckliches. Aber ich glaube, das war auch immer so und wir werden das wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich denke, wem das Leben geschenkt ist, der hat die Pflicht, das Beste daraus zu machen. Und man wird diesem Geschenk würdig, dankbar, wenn man das Beste macht. Und das heißt eigentlich dann tatsächlich das erreicht, wonach die Natur einen hinzieht oder hinstrebt. Und das ist ein glückliches Leben. Und ich glaube auch, wir tun das Beste für die Welt, wenn wir erstmal im eigenen Seelengarten für Ordnung so suchen. Das pflanzt sich fort auf unsere Umwelt. Und das hatte Sokrates auch gesagt, glaube ich, als eines seiner letzten Worte, als er vor seinem Tod, als er von den Schülern gefragt worden ist, ja, gib uns doch mal den Ratschlag, den letzten, der das Wichtigste ist oder ein wichtigster Grundsatz. Und dann antwortet er, ja, nichts Besonderes, das, was ich euch immer gesagt habe. Kümmert euch um eure Seele, um euer Glück, Glückseligkeit. Was Besseres könnt ihr auch für die Gesellschaft nicht tun. Also, bei all den schrecklichen Dingen, man sollte mitleiden. Man sollte sich nicht darüber freuen, dass die Welt so zwei Gesichter hat. Aber man sollte auch sagen, die hat es leider immer gehabt und die wird es auch immer haben und offensichtlich, wie Sokrates auch sagte, hängt Glück und Unglück, die sind aneinander festgebunden. Das eine kann man nicht ohne das andere haben. Und es gibt zahlreiche philosophische Theorien, die sagen, nee, das Gute und das Böse, Leidvolle und das Freudvolle gehören zusammen und nur in dem Wechsel entsteht überhaupt freudvoll. Also auf einer höheren Ebene kann man sagen, all das Ungemach, alle worüber uns wir, was wir da in den Nachrichten tagtäglich hören, das ist auch unsere Welt und wir müssen, wenn wir zur Welt Ja sagen, zu unserem Leben, dann müssen wir auch dazu Ja sagen. Vielleicht gleichzeitig daran denken, habe ich da Einfluss drauf, kann ich da was verbessern? Denn mit dem Leid sollte man sollte immer gegen angehen, aber man wird es nie aus der Welt völlig vertreiben können. Also muss man sich da mit ihm befreunden und man hat die Pflicht, aus seinem Leben, denke ich, was zu machen, ein glückliches Leben zu führen, auch angesichts der Schrecken oder wie der Buchtitel von Viktor Frankl nach der Erfahrung des KZs, nach dem Verlust seiner ganzen Familie im KZ, trotzdem Ja zum Leben sagen.
Also das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, eben zu sagen, nicht achselzuckend eben sich abzuwenden von dem Leid, was es da draußen gibt und von den schwierigen Situationen, aber eben auch nicht sein gesamtes Leben komplett davon beeinflussen oder negativ oder diese Aufregung in sich aufnehmen, die da verständlicherweise passiert, wenn ein schlimmes Unglück in der Nachbarschaft kann ja genauso einen erschüttern und diese Unerschütterlichkeit ins Wanken bringen. Also insofern, das ist, glaube ich, wichtig, sich davon berühren zu lassen und auch eine Haltung zu haben zu dem Schrecken, der da draußen passiert. Im besten Fall sich auch engagieren gegen meinetwegen den Klimawandel oder eben gegen politische Missstände. Aber es muss eben auch immer noch dann wieder diese Rückzugsmöglichkeit geben in diese heitere Gelassenheit und die dann letztlich ja auch vielleicht die innere Burg, wo ich sage, nach Viktor Frankl, auch wenn so viel Schlimmes um mich herum erscheint, es gibt trotzdem noch diesen Rückzugsort in mich selbst, in diese heitere Gelassenheit, in diese innere Burg.
Ja, das sollte als Grundstimmung immer vorhanden sein. Das sollte das Leid auffangen. Darin sollte es gebettet sein. Aber wir sollten das Leid nicht negieren. Mitgefühl ist unglaublich wichtig. Und dann auch mal versuchen nachzuspüren, welches Leid das ist. Das sensibilisiert uns für vieles, gibt uns eine Aktivität, gibt uns auch eine Richtung, Leid eben zu verhindern. Das ist sehr wichtig. Aber bitte nicht erschüttern, alles aus einer Ruhe heraus. Also wenn ich gelassen bleibe, wenn ich bei mir bleibe, das heißt ja, ein Zustand heiterer Gelassenheit heißt für mich, und das ist tatsächlich das Adjektiv des Heiteren dabei, ist die Freude nicht verlieren am Leben, das ist sehr wichtig, und die Ruhe behalten, dann habe ich noch am meisten Energie an der Verbesserung der Welt zu arbeiten und das sollte dadurch nicht beeinträchtigt werden. Wir haben traurige Momente und wenn wir Mitgefühl haben, in dem Moment, wo wir damit leiden, da kann man auch nicht lachen oder da ist im Moment die Freude nicht da. Aber das ist eine momentane Freude, wie so ein Glücksgefühl, momentanes oder ein Gefühl der Befriedigung. einer Begierde, das sind alles vorübergehende Zustände, darauf kommt es nicht an, sondern die Grundstimmung der Seele, wie sie sich, und die sollte immer gelassen bleiben, sollte immer die Ruhe sein. Denn da ist eine unglaubliche Kraft drin, überhaupt an der Verbesserung der Welt mitzuarbeiten. Also wir sollten mit unserer Ruhe das Leiden, das Mitgefühl auffangen. Oder es sollte darin sehr schnell eingebettet sein. Insbesondere sollte man sich selbst nicht verlieren. Also das ist auch häufig so mit Ataraxia verbunden worden. Das Bild des Sokrates in allen sokratischen Schulen, auch in der Stoischen, er blieb sich immer gleich, in guten wie in schlechten Tagen. Das heißt, authentisch, ich bleibe in meiner Mitte, egal was passiert. Denn das ist mein Lebensmittelpunkt. Und ich weiß, ich gehe durch Täler, ich gehe über Höhen, das gehört zum Leben, ich sage Ja dazu und dadurch behalte ich die Fassung, dadurch behalte ich meine innere Ruhe und das ist ganz wichtig und meine Kraft und Stärke, mein Zentrum, in der Mitte bleiben.
Geht es nicht auch um den Umgang mit solchen Emotionen wie Sorgen, die man sich macht, weil da draußen eben gerade viel Schwieriges passiert? Ich weiß, wir haben unterschiedliche Sichtweise auf das Thema Angst, aber Ängste sind ja eben auch Emotionen, die den einen stärker erreichen, den anderen weniger stark. Aber es geht ja nicht darum, diese Emotionen zu negieren, sondern eher so eine neue Distanz oder so vielleicht zu ihnen aufzubauen, anders draufzuschauen, meine Rolle in diesem großen Weltwirrwarr vielleicht genauer zu beleuchten und dann eben zur Einsicht zu kommen, wo kann ich was tun, wo kann ich nichts tun und wie muss ich dann dementsprechend verfahren, was da gerade passiert.
Gut, wollen wir es mal uns genauer angucken. Du sagtest, es geht nicht darum, die Gefühle zu negieren. Nein, sind die Gefühle da? Negieren hört sich so an, als wenn ich sie verdränge. Mhm. Aber sind Gefühle da, muss ich Ja zu denen sagen. Das ist die eine Sache. Aber wir dürfen nicht so weit gehen, dass wir uns jetzt unbedingt Ängste und Sorgen herbeireden sollten. Das Ziel der praktischen Philosophie der Antike war in der Tat, einen Seelenzustand heiterer Gelassenheit als Grundstimmung zu haben, eine Unerschütterlichkeit zu erreichen, ein in sich Ruhen zu erreichen, dass keine Ängste, Sorgen, Zorn, Neid, Wut, alle diese negativen Effekte am besten gar nicht
hat. Also Emotionen.
Das ist der glückliche Mensch, genau, Emotionen. Er wird sie noch haben, aber dass sie vielleicht gerade mal so aufpoppen, aber dann wieder verschwinden. Das heißt, das Ziel, Demokrit, von dem Epikur abstammt, der hat das so gut formuliert. Also diese großen Ausschläge, die Amplituden, die muss man vermeiden, denn die schlagen immer in ihr Gegenteil um, sagte er einmal. Also die Seelen, die infolge schroffer Gegensätze erschüttert werden, sind weder fest gegründet, das ist so in der Mitte bleiben, noch Wohlgemut, heiter. Das soll aber das Ziel sein und deshalb sollte man diese schroffen Gegensätze, also das himmelhoch jaucht, so zu Tode betrübt, das geht es zu vermeiden. Und das Ziel war eigentlich auch immer so eine Ausgeglichenheit zu haben. Also das Ziel der Stoiker war der gute Fluss des Lebens, der meandert auch, der hat also auch sein Rechts und Links oder seine Höhen und Tiefen, aber doch in einer sehr angenehmen Weise, die ein nicht aus der Mitte zieht und mit der man gut leben kann und von dem man sagt, wenn man so längere Zeit so lebt, ach, ich fühle mich eigentlich gut, ich bin eigentlich glücklich. Auch der so etwas sagen kann, wird nicht den Schmerzen beim Zahnarzt oder sonst mit Krankheiten oder Schicksalsschlägen entgehen, aber er versteht sie zu tragen und darum geht es. Und ich würde sagen, es ist gut, desto weniger Ängste, Sorgen. Es geht jetzt nicht um etwas besorgen, dass man dafür sorgt, dass ich morgen noch was zu essen habe. Es geht nicht um eine spontane Angst, die mich vielleicht mein Leben rettet, weil ich merke, da ist eine Gefahr, dass ich die noch wahrnehme, wenn du das als Angst bezeichnest. Das ist überlebenswichtig. Aber so eine länger anhaltende Angst vor etwas oder länger anhaltende Sorgen, Zorn, Wut, Ärger, Neid, Eifersucht, das braucht man alles nicht. Und richtig in dem Sinne, länger anhaltende Ängste oder so Lebensängste, Existenzängste oder echte Sorgen, die die braucht, auf die kann man verzichten, die muss man da nicht. Aber natürlich, wenn sie da sind, sind sie da, dann muss ich damit umgehen. Aber du kannst dein Mindset so einstellen, dass die so gut wie gar nicht mehr auftauchen. Mir jedenfalls sind sie schon lange so in irgendeiner belastenden Form oder dass ich sie richtig da bemerkt habe, schon lange nicht mehr über den Weg gelaufen. Da bin ich recht froh drum. Ich bin gleichwohl noch immer Mensch. Ich habe meine guten Stimmungen, meine schlechten Stimmungen. Das ist so dann. Aber diese Ausschläge habe ich nicht mehr. Und diese Emotionen, die du genannt hast, die im Wesentlichen sind die auch nicht mehr da und darüber bin ich heilfroh.
Also ich habe schon noch die ein oder andere Stromschnelle, um ehrlich zu sein, die da meinen häufig meandernden Fluss aber dann doch auch nochmal ordentlich aufwirbeln. Und manchmal finde ich es auch gar nicht so schlecht. Also nicht jetzt diese äußeren Themen, eben so die Krisen, die geopolitischen Verwerfungen oder so, darüber freut man sich natürlich nicht, aber so ansonsten finde ich es manchmal ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, wenn mal so ein bisschen Wildwasser im Spiel ist. Aber ja, gut, trotzdem merke ich natürlich auch, wenn man sich mal wieder umsonst aufgeregt hat, dass das nicht gut ist und dass das den Blutdruck nach oben treibt und negative Folgen natürlich hat. Dysfunktionale Gedanken sind das ja letztlich, von denen man weiß, sie bringen einen nicht weiter. Aber wenn wir da nochmal drauf schauen, also da würdest du sagen, da hilft einfach nochmal einen Schritt zurücktreten, anders draufschauen, zu sagen, kann ich jetzt was dran ändern, kann ich nichts dran ändern? Und ist das vielleicht nicht, sind das nicht einfach falsche Vorstellungen, die ich mir da mache? Sind das nicht einfach Sorgen, die mit der Realität nichts zu tun haben?
Ja, es gibt eine Menge Mittel, wie man diese Gelassenheit oder wie man den erreicht, wie man den Gemütszustand, die Griechen nennen das Galene, der Meeresstille, ist eine bewegte Stille, also sie ist nicht gefühlslos. Das ist zwar nicht das Ziel, aber so angenehm fühlt sie sich an, so wohltuend. Also das, wie man den erreicht, da hat die antike Philosophie übrigens in Ost und West, in Indien genauso wie in China, wie in Griechenland und in Rom, lange darüber nachgedacht und hat sehr viele wichtige Hilfsmittel uns an die Hand gegeben, die wir einüben können, mit der wir ein Mindset oder eine Seelenverfassung herstellen, die tatsächlich robust ist, resilient ist, starke innere Burg, von der Seneca sagte, das Schicksal hat keine langen Arme, es ergreift niemanden, der sich nicht an es klammert. Also man kann sich tatsächlich dagegen schützen und das abwehren. Und daran sollte man arbeiten, denn je weiter wir da kommen, desto glücklicher fühlt sich unser Leben an. Also das kann man schon, sollte man auch. Und das Tolle ist, die Herausforderungen sind gewachsen für uns in der modernen Zeit. Die Angriffe auf die inneren Burg, würde ich sagen, auch durch diese Vernetzung, durch diese Universalität von Unglück und durch die Verbundenheit und durch die Herausforderung des Alltags, es ist schwieriger geworden. Aber die Methodik, wie man damit klarkommt, ist die gleiche geblieben. Also die Methodik, die antike Philosophie da angeboten hat, ist auch in unseren Umständen hochwirksam. Es ist kein Zufall, dass die Manager da im Silicon Valley, aber nicht nur dort, sondern in allen hochindustrialisierten Zentren haben Top-Manager durchaus schon gemerkt, dass es da Techniken gibt aus der alten Philosophie, die einem die Kraft geben, mit den Herausforderungen, mit der Volatilität und mit dem ständigen Wechsel, mit den der Parameter, mit der Unvorhersehbarkeit, gerade in der Welt, angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Lage, klarzukommen und seine Mitte zu behalten und irgendwie das zu beherrschen und sein gutes Gefühl nicht zu verlieren oder darin sind nicht sich zu verlieren. Darum geht es, man wird zerstreut aus seiner Mitte herausgerissen. Also, dass die das wertschätzen, zeigt, dass die Methode als solche auch noch heute voll wirksam ist.
Die im Silicon Valley ist ja der Stoizismus, oder sind die Stoiker genau, ja sehr angesagt. Ja, wir überhaupt. Waren ja vorhin auch noch bei den Epikureern oder bei Epikur eben. Und da sehe ich jetzt mal als Laie die einen, also Epikur sagt, man erreicht diese Ruhe durch Rückzug letztlich oder vielleicht indem man sagt, ja durch klugen Rückzug. Und die werden die Stoiker das Ganze eher sehen, Ruhe durch Pflicht und Tugend, ne?
Ja, aber
oder
beiden.
Ist das zu vereinfacht dargestellt?
Nee, das geht auf das, läuft vor allen Dingen auf das Richtige hinaus. Was die beiden verbindet, ist, dass sie immer auf den inneren Seelenzustand rekurrieren. Also nur da ist die Rettung zu suchen. Nicht, dass ich die Welt anders ordne, sondern dass ich in mir durch, bei den Stoikern durch die Art der Vorstellung, wie ich auf die Welt blicke, wie ich auf die Ereignisse blicke, wie ich auf das blicke, was täglich auf mich hereinstürzt. Da ist der Schlüssel, wie ich damit gut leben kann. Bei Epikur ist es ein bisschen, geht es eher über die Begierde, übrigens wie bei Buddha und auch bei den alten Chinesen auch. Und da muss ich nur mal in Parenthese sagen, ja, im Moment, das ist alles stoische Philosophie, was da in den Managerkreisen herum gereicht wird als Heilmittel gegen diesen Stress. Aber ich könnte genauso gut Konfuzius anführen, Zhuangzi anführen, Buddha anführen. Da findet sich ganz, ganz ähnliche Gedanken. Die sind aber noch nicht entdeckt. Ja gut, manche Buddhismus, das kennt man, Yoga kennt man beispielsweise auch, also eine Beruhigungsphilosophie, die dann auch angewendet wird. Aber die ist eigentlich, die ganz antike Weisheitslehre und praktische Philosophie ist voll von diesen guten, wirklich wirksamen Ratschlägen, die auf Ähnliches hinauslaufen wie die stoische Philosophie. Es hat nun mal die getroffen, dass sie so populär ist. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, ich würde sagen, wir waren ja bei dem Unterschied Stoiker-Epikureer.
Ah ja, genau.
Und
genau.
Da kann man doch sagen, Epikur sagt eben, lebe im Verborgenen. Man zieht sich aus der stressigen Politik und im öffentlichen Wettbewerb zurück, um stattdessen im privaten Kreis mit Freunden beispielsweise ein bescheidenes Leben zu führen.
Genau, also da, während die Stoiker sagen, du musst tugendhaft leben und in dir so eine Reinheit finden und so ein gutes Ziel haben, das führt dich zum Glück und das führt dich auch zur Seelenruhe. Da kommt dann noch hinzu, kapsel dich ab von der äußeren Welt, von dem, was du nicht in deiner Hand hast. Das lass geschehen und nimm an, wie es kommt. Epikur hat gesagt, nein, wir suchen die Lust, aber die höchste Lust liegt dann, wenn wir genügsam leben. Also dann kommt die Parallele, also wenn wir uns nicht unsere Freuden an äußeren Dingen festmachen, sondern an inneren. Also es gibt eine Lust in der Befriedigung, einer Begierde, aber die meinte er gerade nicht, sondern eine Lust in dem Seelenzustand, eine Freude in einem ausgeglichenen Seelenzustand. Und dann sagte er mal, man kann nicht lustvoll leben, ohne nicht zugleich gerecht, gut und vernünftig zu leben. Und da trifft er sich genau 100% mit der stoischen Philosophie, denn da nennt er die Tugenden. Umgekehrt sagt er dann auch, und wer vernünftig, gerecht und gut lebt, der wird auch glücklich leben. Also er geht über den Willen und über die Begierde, wie Buddha auch übrigens. Er hat gesagt, wenn ich die Begierden zur Ruhe kommen lasse, dann komme ich zum Glück. Also er sagte, Glück ist das zur Ruhe kommen der Triebkräfte. Und da setzt Epikur an. Er untersucht die Triebkräfte, sieht, wir wollen Lust, ja, aber wie befriedigen wir sie so, dass wir uns insgesamt ein glückliches Leben haben? Und dann sagte er, da müssen wir mit der Lust sehr aufpassen. Da dürfen wir nicht keineswegs jeder folgen. Und da klingt er dann ein, da ist der Wechsel da. Und da wird dann der Begriff der Lust auch irgendwie als Befriedigung einer Begierde, müssen wir differenzieren. Das meinte er so gar nicht. Denn wenn ich dann von Begierde zu Begierde springe, dann meinte er, so lebe ich nicht glücklich, sondern wenn ich zu den meisten Begierden Nein sage, dann also genügsam werde oder mich zurückziehe, nicht gelten wollen, nicht mich an Besitz klammere, sondern mich mit wenigem zufrieden gebe. Er sagte mal so, ein Stück Käse und eine einfache Graupensuppe und einen Schluck Wasser, da kann ich mit dem Glück der Götter aufnehmen. Also in der Genügsamkeit, in der Zurückschrauben des Wollens, der Begierden, da erreiche ich, und so hat er es formuliert, die höchste Lust. Da sind wir wieder bei der Lust. Insofern bleibt er sich seiner Theorie treu und bleibt der Gegensatz zwischen der stoischen und der epikureischen Philosophie, Lust auf der einen Seite, Tugend auf der anderen Seite, der bleibt bestehen. Aber wenn ich, ja, wie leben die denn, wenn ich das Leben eines Epikureers nehme, das eines Stoikers, die leben gleich. Sie schrauben an ihren Begierden, Lüsten, soweit sie auf Äußeres gerichtet sind, schrauben sie runter und versuchen in sich ja eine Ausgeglichenheit herzustellen, indem sie sich auch unabhängig machen vom äußeren Zufall oder von dem, was mir an äußerem Glück geschenkt wird oder vorenthalten wird.
Das ist jetzt ja die zwei Weltsichten, die aber, wie du sagst, sehr viele Parallelen haben. Mich würde jetzt mal noch interessieren, so ganz konkrete Vorschläge oder Methoden, egal wo sie jetzt, wie du sagst ja, das ist weltweit, also in allen antiken Weisheitslehren weltweit, global, gibt es da ähnliche Sichtweisen. Was sind denn so 2, 3 konkrete Techniken oder sagen wir Routinen, wenn man jetzt das Gefühl hat, das, was da in den Nachrichten täglich passiert, das bringt einen immer wieder aus dieser Seelenruhe? Ist es dann das Thema, tatsächlich erstmal sich zurückzuziehen, zu meditieren, sich zu sagen, ich kann nichts dran ändern? Also wir haben es ja vorhin abgeglichen. Oder hast du 1, 2 Übungen, wo du sagst, wer noch nicht so ein fortgeschrittener Philosoph ist, dem hilft, für den sind das zumindest schon mal erste hilfreiche Schritte, um sich da nicht aus seiner Mitte bringen zu lassen?
Ja, da kann man gewiss einen der zentralen Grundsätze der stoischen Philosophie richtig verinnerlichen, richtig in sich sacken lassen. Man muss zwischen dem unterscheiden, was in meiner Hand liegt, meine Vorstellungen, meine inneren Werte etc. und dem, was nicht in meiner Hand liegt. Und das ist das ganze Weltgeschehen, das liegt nicht in meiner Hand. Und was nicht in meiner Hand liegt und worauf ich keinen Einfluss habe, das muss ich so nehmen, das bewerte ich nicht. Sich einer Bewertung enthalten, so ist die Welt. Ich kann ja als Philosoph dann auch noch sehen, hier ist es ja nicht nur so. Wir haben auf 1% der Landfläche der Erde haben wir Krieg, auf 99% herrscht Frieden. Wir haben einen gewissen Armutsprozentsatz, einen gewissen Hunger. Wir haben aber eine Riesenzahl auch von satter Menschen und von keiner Not. Also man kann das so sehr differenziert sehen. Das sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass die Welt auch nie anders war, dass sie eben beide Seiten hat und dass ich nicht übersehen darf, dass die positive vielleicht doch, wenn man es richtig sieht, bei weitem überwiegt der negativen Seite. Und was mir sehr hilft, was ich empfehlen kann, ich habe das auch öfters in unserem Podcast schon erwähnt, Zhuangzi, der Weise versucht auch das, was er erzwingen kann, nicht zu erzwingen. Deshalb bleibt er immer in Ruhe. Der Törichte versucht das, was er nicht erzwingen kann, und das ist also, da kommen wir in den Bereich, was nicht in meiner Hand liegt, zu erzwingen. Deshalb bleibt er ständig in Aufregung. Aufregung richtet auf Dauer zugrunde. Das heißt, bei all unserem Wollen, bei all unseren Unternehmungen gleich von Anfang an zu sagen, wie es Seneca sich ausgedrückt hat, wenn nichts dazwischen kommt. Das heißt, ich muss nichts mehr verbissen, durchdrücken und unbedingt, ich gebe mein Bestes, mehr kann ich sowieso nicht tun und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Also nicht mehr so, nicht mehr sich mit dem Ziel von all seinen Dingen so identifizieren, es muss so laufen. Nichts mehr erzwingen wollen, nichts mehr unerbitterlich wollen. Wenn ich das zurücknehme und sage, ich kann ohnehin nur mein Bestes tun, ich habe meine Ziele, ich tue das Beste und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also offen bleiben für einen planwidrigen Verlauf der Dinge. Das, wenn man das eintrainiert und sich bei allem berücksichtigt, was man so tut, dann wird man sehr schnell, sehr ruhig.
Würdest du denn empfehlen, sich vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, dass einen diese Nachrichten aus der inneren Ruhe bringen, aus der Ataraxia, dass man dann eben die reduziert auf ein Mindestmaß, dass man sagt, man bleibt zwar grundsätzlich informiert, man hat meinetwegen einmal am Tag 2, 3 Internet-Newsportale gecheckt, was ist passiert, ohne sich da aber immer wieder rein zu vertiefen und die letzte Verästelung der News auch noch mitzubekommen?
Also wenn man da anfällig für ist, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit. Und die überhaupt besteht in unserer Welt, die uns so vieles anbietet, ein glückliches Leben, vor allen Dingen darin, dass ich Nein zu vielen Dingen sage, ich nicht alles mitmache und mich also irgendwie abends dann Handy auch und alle technischen Geräte auch irgendwann mal ausstelle, also dass man Nein sagt und sich überhaupt da abkapselt von. Unter philosophischen Gesichtspunkten wäre es viel stärker, anstatt die Nachrichten auszuschalten, so eine innere Burg zu haben, so die richtigen Vorstellungen zu haben, dass ihm das gar nichts ausmacht, wenn man dann solche Nachrichten hört, die leider in der Regel immer negativ sind. Das Positive wird ja nicht berichtet, aber dann man hat im Hinterkopf immer das Positive und weiß, ja, so ist die Welt und so sind die Menschen, die bekriegen sich, die bestehlen sich, die bringen sich gegenseitig um. Manche, es ist ja Gott sei Dank nicht alle 8 Milliarden, sondern es sind ja eine ganz, ganz geringe Zahl. Also wenn man die seelische Kraft hätte und eine so starke innere Burg, dass man sich dem aussetzen kann, nicht davor fliehen muss, nicht abschalten, aussetzen kann und seine Ruhe bewahrt, das wäre ein Ideal. Denn das hieße, die Wahrheit anzunehmen, der Welt ins Gesicht zu gucken und trotzdem sagen, ja, ich habe trotzdem meinen Spaß, ich weiß, dass das so ist. Mir geht es so, weil ich koche ja für mich, bin häufig allein und wenn ich so allein esse und ich höre immer Nachrichten, das interessiert mich sehr, es ist nicht mein Metier. Ich höre auch Podcasts über Nachrichten, ich höre gerne Interviews aus der Politik und natürlich, was ist das meiste? Das meiste sind immer sehr betrübliche, also am ersten Blick. Nichts Positives, sondern man redet nicht über die, wenn ein Kind geboren wird, sondern wenn ein Kind umgebracht wird, redet man drüber. Und also es sind also in der Regel immer negative, immer Probleme, immer negative Nachrichten und immer Unglücke etc. Aber es berührt mich, zieht mich in keiner Weise runter. Ich finde es traurig dann, wenn ich über den Zustand der Welt nachdenke, mit oder ohne Nachrichten. Ich weiß, dass es da und da brennt, dass es Hunger gibt, das weiß ich. Und wenn ich daran denke, dann bin ich auch ein bisschen, dann bin ich auch betrübt. Aber meine Grundstimmung ist dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Auch nicht meine Fähigkeit, mich jeden Tag aufs Neue in der einen oder anderen Situation an der Welt und am Leben zu erfreuen.
Gut, dann werde ich also mein,
tiefes Durchatmen.
Mein Nachrichtenverhalten jetzt nicht grundlegend ändern, mein Zeitungsabo behalten. Ich fand das jetzt sehr spannend. Ich würde sagen, Ataraxia, Gelassenheit, Seelenruhe, Gemütsruhe, das, was wir alles als Synonyme heute besprochen haben, bleibt weiterhin in meinem Fall ein hehres Ziel. Und ich bitte dich wie immer zum Abschluss dieser Episode nochmal in deinem Fundus zu kramen, ob du noch so ein Abschlusszitat für uns hast.
Ja, sehr schön finde ich das aus dem alten Ägypten. Ist ein Tempel ohne Ruhe, werden seine Götter ihn verlassen. Ein schönes Bild für das, worüber wir heute gesprochen haben.
Also es ist ein wichtiges Ziel, diese innere Ruhe zu kultivieren,
denke, ja.
Und diese Seelenruhe, heitere Gelassenheit zumindest phasenweise oder über weite Strecken in seinem Leben vorherrschen zu lassen.
Es ist Lebensglück.
Dann wünschen wir euch, dass ihr das auch möglichst häufig habt. Danke Albert, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, ciao, ciao.
Danke dir Jan, tschüss.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com